Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, mein Rechtsanwaltskollege Steffen Pasler aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich, lass uns loslegen.
Ja, sehr gerne. Und ich würde gerne mal mit einem Tipp starten. Ich habe nämlich gerade entdeckt, dass es eine super Übersicht über die aktuellen Zahlen in Deutschland gibt. Da kann man ja zum Teil tages-, wochen- oder monatsgenaue Zahlen zu praktisch allen Bereichen erhalten, sei es aus dem Wohnbereich, sei es aus dem Finanzbereich, sei es aus dem Energiebereich. Da hat die Status das alles aufbereitet und auch mit hübschen Grafiken alles verziert. Also eine super Übersicht, einmal um selber so ein bisschen informiert zu sein, wie steht es denn gerade um Deutschland, beziehungsweise wenn man mal so Mandanten vor sich hat, dass man dann auch mal mit der einen oder anderen Zahl angeben kann, dass man da wirklich auf der Höhe ist und ganz aktuelle Informationen hat. Wo finde ich das? Das finde ich unter www.dashboard-deutschland.de. Wie gesagt, das sind Zahlen von Destatis und sehr, sehr aktuell. Ja, als zweites ganz kurz zur Digitalisierung in unserer Finanzverwaltung. Berlin und Brandenburg haben jetzt ein bisschen angeberisch mitgeteilt, dass sie auch Körperschaftssteuerbescheide elektronisch zustellen können und das auch machen werden. Und Schleswig-Holstein hat jetzt aktuell gesagt, dass auch für den Steuerpflichtigen eine direkte Belegeinreichung über Elster möglich ist. Das ist ja das sogenannte RABE-Verfahren, das andere Bundesländer auch schon vorgenommen haben. Steffen und ich haben in der Vorbesprechung aber festgestellt, so ganz weit ist es mit der Digitalisierung in der Finanzverwaltung ja nicht. Wir erinnern uns nur dran, dass Übersenden von Post über das besondere elektronische Steuerberater-Postfach oder das besondere elektronische Anwaltspostfach sind ja gesetzlich gerade erst verboten worden. Grund dafür ist, die Finanzverwaltung kommt damit technisch nicht klar und kann das nicht verarbeiten. Und das ist natürlich ein Trauerspiel. Ja, dann weiter. Das BMF hat am 29.08. so ein paar Vordrucke uns zur Verfügung gestellt. Einmal die Anlage EÜR fürs Jahr 2025 steht hier zur Verfügung. Und die elektronische Lohnsteuerbescheinigung fürs Jahr 2026 liegt jetzt auch vor, immer noch im hübschen DIN A4-Format, sodass wir uns hier auch bloß nicht auf irgendwas Neues einstellen müssen, sondern die alte Optik weiterbehalten können. Ja, Steffen, und dann hast du uns auch was mitgebracht.
Ja, im letzten Jahr ist das Berufsbildungsgesetz geändert worden. In Paragraph 17 Absatz 2 Satz 5 heißt es jetzt, die Höhe der Mindestvergütung wird zum 1. Januar eines jeden Jahres erstmals zum 1. Januar 24 fortgeschrieben. Die Fortschreibung entspricht dem rechnerischen Mittel der nach Paragraph 88 erhobenen Ausbildungsvergütung im Vergleich der beiden dem Jahr der Bekanntgabe vorausgegangenen Kalenderjahre. Das ist also das erste Mal passiert, jetzt für das Jahr 2025, und bedeutet, dass alle Ausbildungsverhältnisse, die in diesem Jahr begonnen haben oder beginnen, mit einem Mindestausbildungsvergütungssatz zu versehen sind von 682 Euro. Wie gesagt, das wird jedes Jahr jetzt fortgeschrieben, neu ermittelt, und man muss immer darauf achten, was man dort vereinbart. Es ist eine Mindestvergütung und die Unterschreitung natürlich entsprechend sanktioniert.
Vielen Dank. Ich habe noch mal eine Information, wahrscheinlich im Anschluss zu dem, was wir in der letzten Woche berichtet hatten. Da hatten wir gesagt, dass unter anderem der Bund auf die Bewilligungsstellen bei den Corona-Hilfen darauf hinwirkt, dass bis zum Ende des Jahres die Schlussabrechnungspakete möglichst umfassend bearbeitet sind und möglichst auch abgeschlossen sind. Jetzt haben wir festgestellt, dass die Fristen zur Beantwortung von Fragen bei den Corona-Hilfen zum Teil von 21 Tagen auf 15 Tage verkürzt worden sind, also zum Beispiel im Bundesland Hessen. Heißt für uns immer darauf achten, bitte, haben wir noch 21 Tage, die wir bisher gewohnt waren, oder gibt es eben diese Verkürzung, dann müssen wir schneller antworten. Aber naja, wahrscheinlich ist dann eben die Hoffnung, dass bis zum Ende des Jahres auch die Schlussabrechnungspakete durch sind. So, dann haben wir festgestellt in der Praxis, wenn es dann doch mal geänderte Schlussbescheide bei den Corona-Hilfen geben sollte, zum Teil werden diese in die Post gepackt von den Bewilligungsstellen und direkt an die Steuerpflichtigen, an die Antragsteller selber geschickt, nicht an uns prüfende Dritte. Was sehr erstaunlich ist und vielleicht auch so ein Fristenthema sein könnte. Ne? Wer weiß, ob der Mandant was damit anfangen kann und es das rechtzeitig gibt und irgendwelche Fristen ablaufen. Und eigentlich sind wir empfangsbevollmächtigt. Von daher, da könnte es noch ein bisschen Streit geben, ob denn das alles so richtig ist. Ich habe noch etwas von Destatis mitgebracht. Wie gesagt, das Dashboard Deutschland war von Destatis. Destatis hat aber auch jetzt mitgeteilt, wie es denn um die Erbschafts- und Schenkungssteuer im letzten Jahr aussah. Ist die gestiegen oder gesunken? Tatsächlich ist um 12,3% auf 13,3 Milliarden Euro gestiegen. Grund dafür ist vor allem, dass weniger begünstigtes Betriebsvermögen übertragen worden ist und von daher ja praktisch zwangsläufig die Erbschafts- und Schenkungssteuer gestiegen sind. Ganz kleiner Hinweis nochmal, unser gesamtes Steueraufkommen in Deutschland liegt fast bei 1000 Milliarden. Das sind also diese 13 Milliarden Erbschafts- und Schenkungssteuer gar nicht so ein großer Brocken. So, dann haben sowohl Steffen als auch ich noch etwas von der Bundesregierung mitgebracht. Die hat einige Entwürfe bei den Gesetzen mal auf den Weg gebracht, am 3. September vor allem. Einmal gibt es einen Entwurf des Mindeststeueranpassungsgesetzes. Da geht es also um die Mindeststeuer und nochmal Konkretisierung dazu. Dann soll das Lieferkettengesetz geändert werden. Hier soll es für die Unternehmen Erleichterungen geben, dass also dieses Lieferkettengesetz uns dann doch nicht so sehr einstrengt und solch eine große verwaltungstechnische Belastung für die Unternehmen ist. Des Weiteren gibt es Verbesserungen beim Verbraucherschutz, einmal bei den Online-Verträgen als auch bei Kreditverträgen soll es besser werden. Aber wie gesagt, das sind erstmal nur Entwürfe der Bundesregierung. Da muss erstmal noch der parlamentarische Lauf dann einmal vorgenommen werden, bevor es weitergeht. Und du hast aus dem Bereich auch nochmal was, Steffen.
Ja, ein weiterer Entwurf betrifft das SGB VI Anpassungsgesetz. Eigentlich geht es da um Vereinfachung der Anerkennung ausländischer Ausbildungsnachweise. Aber es ist ein Omnibusgesetz und mitfahren durfte auch eine Regelung zur kurzfristigen Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben. Und erlaubt mir mal dieses Bild, raus in die Kartoffeln und wieder rein in die Kartoffeln. Also die kurzfristige Beschäftigung von bisher 70 Arbeitstagen oder 3 Monaten soll wieder auf 90 Arbeitstage erhöht werden oder 15 Wochen. Der eine oder andere wird sich erinnern, das hatten wir in der Corona-Zeit schon. Ja, die Landwirte wird es freuen. Und jetzt, glaube ich, zu den Urteilen.
Genau, jetzt geht's zu den Urteilen. Da habe ich erstmal was mitgebracht, bevor du dran bist. Einmal ein BFH-Urteil. Da ging es um einen Rechtsanwalt und Notar. Der hat seine Kanzleiräume gemietet von seiner Ehefrau. Die war Eigentümerin dieser Räumlichkeiten und hat die ihm eben dann natürlich auch vermietet. Warum macht man sowas? Steuerlich ist das natürlich eine richtige Idee, wenn der Notar, Rechtsanwalt selber Eigentümer dieser Räumlichkeiten wäre, dann wären die, soweit er sie eben betrieblich nutzt, freiberuflich nutzt, dann auch Betriebsvermögen. Und man könnte diese niemals steuerfrei verkaufen, sondern müsste dann entsprechend die stillen Reserven auch versteuern. Also von daher war das gut, dass ein, naja, in Anführungsstrichen fremder Dritter die Räumlichkeiten hat und sie ihm vermietet. So, also es wurde vermietet. Das Ganze fand auch zum Drittvergleichsmäßig war das alles okay. Es gab auch eine Mietzahlung, die so dem Marktstandard entsprach. Das war alles kein Problem. Worum es dann eher so ein Problem war, war, dass nachdem das Geld, die Miete auf das Vermieterkonto der Ehefrau eingegangen ist, hat sie das Geld genommen. Irgendwann tauchte es dann auf dem gemeinsamen Konto auf und von diesem gemeinsamen Konto wurde das Geld dann wieder in die Kanzlei des Ehemanns eingelegt. Warum? Er machte ja ziemlich durchgehend Verluste und brauchte das Geld, um wieder eben liquiditätsmäßig gut dabei zu sein. Es wurde also praktisch einmal im Kreis das Geld gezahlt, Miete an die Frau und die Frau dann über eben Umwege kam das Geld wieder beim Mann an. Da hat das Finanzamt natürlich gesagt, ach, das ist doch ein unbeachtliches Scheingeschäft. Dieses Mietverhältnis wird ja gar nicht wirklich gelebt und das können wir ja so nicht akzeptieren. Da hat der BFH aber gesagt, nein, nein, das ist alles schon richtig so gelaufen. Na, also es gab dann eben auch ordentliche Verträge und es wurden auch ordentliche Preise gezahlt. Da gab es also nichts, was irgendwie ja, eine Umgehung wäre. Aber hat der BFH gesagt, wir müssen hier dann doch mal genauer hingucken, wenn der Ehemann dauerhaft Verluste gemacht hat und dann eben Gelder eingezahlt werden mussten, um diese wieder auszugleichen, dann könnten wir doch die Liebhaberei haben. Und aufgrund dessen hat er das Ganze wieder ans FG zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen. Ja, das ist das Urteil vom 22. Juli 2025 zum Aktenzeichen Römisch 8R23 aus 23. Dann habe ich zweimal was vom FG Münster mitgebracht. Ein etwas älteres Urteil, was uns allen aber nochmal so ein bisschen die Augen öffnen sollen, dass die Gemeinnützigkeitsvorgaben der AO bei gemeinnützigen Organisationen schon sehr wichtig sind und auf jeden Fall beachtet werden sollten. Hier ging es um eine Stiftung, aber es kann auch ein gemeinnütziger Verein oder gemeinnützige GmbH sein. Das macht hier keinen Unterschied. Man hat sich nicht an die Gemeinnützigkeitsvorgaben der AO gehalten und dann hat das Finanzamt rückwirkend für die letzten 10 Kalenderjahre die Gemeinnützigkeit aufgehoben. Und das führt dann eben unter anderem dazu, dass ich Körperschaftssteuer nachzahlen kann für 10 Jahre Gewerbesteuer, dass die Umsatzsteuer angepasst wird. Also es wird richtig teuer und meistens bin ich dann finanziell pleite und es gibt vielleicht sogar noch Haftungsbescheide für die entsprechenden handelnden Organe. So, das ist also alles sehr ungünstig und man sollte, wenn man hier berät oder einen Berater sich dazu holt, dann auch wirklich die Muße und das Geld haben, dass man das dann eben ordentlich aufsetzt und dann auch ordentlich durchführt. Es ging hier um das FG Münster-Urteil vom 29.11.2023, Aktenzeichen 13K 1127 aus 22K. Warum habe ich so ein altes Urteil hier gebracht? Weil jetzt die Revision zugelassen worden ist. Es gab also nicht Zulassungsbeschwerde. Und der BFH hat jetzt mit Beschluss vom 30. Juli 2025 eben die Revision zugelassen. Aktenzeichen römisch 5b 3 aus 24. Ja, und dann das letzte steuerliche Urteil diese Woche wieder vom FG Münster. Da ging es um die Frage, ob ein Unternehmer, der Teil eines Umsatzsteuerbetrugsmodells, eines Umsatzsteuerkarussells ist, aber selbst positiv davon nichts wusste und auch nicht positiv daran mitgewirkt hat, ob dieses Unternehmen denn einen Vorsteuerabzug hat, wenn das dann eben Rechnung aus diesem, ja, im kriminellen Umfeld bekommen hat. Das FG Münster hat gesagt, nein, dieses Unternehmen hat keinen Vorsteuerabzug. Wenn ich hätte wissen müssen, dass ich hier eben Teil solch eines Umsatzsteuerhinterziehungsgeschäfts bin. Wie hätte man hier darauf kommen können? Es ging um Edelmetalle und Edelmetalle kennen wir. Das ist auch bei der Geldwäscheprüfung, die wir ja immer durchführen müssen, ein großes Thema und ein Bereich, wo man besondere Vorsicht walten lassen muss. Also Edelmetalle sind immer ein Risiko. Dann wurde viel mit Bargeld gezahlt. Das hätte schon Anlass dazu geben müssen, dass hier irgendwas komisch ist. Dann wusste der Handelnde für das Unternehmen, dass seine Vertragspartner zum Teil auch schon wegen Straftaten angeklagt worden sind. Und dann wusste man so eine Sachen wie, ja, Gold, Silber wurde hier im Kofferraum transportiert und dann auf irgendwelchen Autobahnraststätten weitergegeben. Also es gab Anhaltspunkte, dass irgendwas komisch ist. Man war aber nicht echt bösgläubig im strafbaren Sinne, also dass man wirklich wusste, dass was passiert ist. Aber wie gesagt, das brauchte man nicht. Und ich musste auch keine Vorteile aus dem Ganzen haben. Einfach, dass ich hätte wissen müssen, dass ich beteiligt war, das hat schon ausgereicht, dass ich hier keinen Vorsteuerabzug bekommen habe. Die Revision ist zugelassen, also der BFH muss nochmal darüber entscheiden. Aber FG Münster war erstmal gegen den Vorsteuerabzug. Das ist das Urteil vom 17. März 2025 zum Aktenzeichen 5K 694 aus 17 U. So, und jetzt darfst du nochmal, Steffen.
Genau. Das LAG Hamm hat sich mit einer Klausel Zurückforderung von Fort- und Ausbildungskosten zu beschäftigen. Also ein Thema, was ja relativ häufig die Gerichte in der Arbeitsgerichtsbarkeit beschäftigt. Hier ging es um eine Klausel, in der stand, dass sich der Arbeitnehmer zur Rückzahlung der Fortbildungskosten verpflichtet, wenn das Arbeitsverhältnis auf seinen Wunsch hin beendet wird. Unwirksam, sagt das LAG, weil es sind Konstellationen denkbar, in denen der Arbeitnehmer unverschuldet seine von ihm geschuldete Arbeitsleistung nicht wird erbringen können und deshalb dann um die Auflösung des Arbeitsverhältnisses bittet. In einer solchen Konstellation wäre die Rückforderung der Fort- und Ausbildungskosten unangemessen. Und da diese Klausel einen solchen Fall nicht ausdrücklich ausschließt, ist die ganze Klausel unwirksam. Es gibt ja Kollegen, die meinen, eine solche Vereinbarung kann man wirksam gar nicht treffen. Also ich bin da eher der Optimist und glaube schon, dass man das kann. Allerdings sollte man die jeweils aktuelle Rechtsprechung im Blick haben und dann die Mandanten auch informieren, wenn sich diese Rechtsprechung mal wieder verschärft, wie in diesem Fall. Also das ist die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 13.06.2025 zum Aktenzeichen 1 SLA 21 aus 25. Dann habe ich aus einem anderen Bereich noch eine Entscheidung mitgebracht, und zwar aus dem Anfechtungsrecht in Insolvenzsachen. Was war passiert? Ein Gesellschafter Geschäftsführer hatte für die Gesellschaft Forderungen beglichen und dann im Nachhinein Regress bei der Gesellschaft genommen und auch die Regressforderung sofort bezahlt bekommen. Diese Zahlung hat dann der Insolvenzverwalter des in der Zwischenzeit in die Insolvenz gerutschten GmbH dann angefochten und von dem Gesellschafter Geschäftsführer dann zurückverlangt. Der Bundesgerichtshof hatte das am Ende zu prüfen und festgestellt, dass es sich bei einer solchen Regressforderung um einen darlehensgleichen Anspruch handelt, der anders als bei direkten Austauschgeschäften zur Anfechtung berechtigt, unabhängig davon, ob es ein Stehenlassen dieser Forderung gegeben hat. Also bei Austauschgeschäften, wenn die sofort beglichen werden, dann sind die in der Regel nicht anfechtbar. Bei solchen Regressforderungen in jedem Fall, ohne dass eben es auf eine solche Stundung ankommt. Ja, Augen auf bei Zahlung einer insolvenzgefährdeten Gesellschaft, kann ich da nur sagen. Das war die Entscheidung des BGH vom 10. Juli 2025, Aktenzeichen Römisch 9 ZR 189 aus 24. Ja, und damit sind wir, glaube ich, durch. Oder du hast noch etwas,
Ich habe noch
richtig,
einen
Dietrich?
kleinen Hinweis, genau, weil wir hier öfter mal über die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung nach Paragraph 9 Nummer 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz berichten. Dazu hatte ich ja letzte Woche auch noch mal ein Urteil dargestellt. Das ist ein wichtiges Thema, da sollte man Bescheid wissen. Und ich hatte jetzt im Heft der ASTW aus dem IWW Verlag aus dem September 2025 einen schönen Aufsatz gesehen. Da ging es nochmal drum, erweiterte Kürzung versus gewerblicher Grundstückshandel. Oh Mann, das war doch genau dann das Urteil von letzter Woche. Mit Vermietung von Betriebsvermögen, ist das schädlich, ja oder nein? Und was ist zum Beispiel bei der Vermietung von Fremdengrundbesitz? Dazu hatten wir hier auch schon mal was gesagt. Wer da also mal einen guten Überblick haben möchte, ASTW Heft September 2025, da ist das dann nochmal gut aufbereitet, sodass man das dann eben auch nochmal als Überblick hat und hoffentlich gut verstehen kann. Ja, das als kleiner Abschlusstipp dann nochmal von mir. Steffen, vielen Dank, dass du dabei warst. War wieder toll.
Gerne.
Und dann bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.